Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute die 68erinnen. Das Private ist politisch.
Eine ganz bekannte Frauenband, die tolle Lieder gemacht hat. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Also so mit schönen Melodien und die man gut singen konnte. Kraftvoll, und die haben uns permanent eigentlich begleitet.
Komm, lass dich nicht erweichen, bleib hart an deinem Kern. Rutsch nicht in ihre Weichen, treib dich nicht selbst hier fern.
Unter dem Pflaster liegt der Strand. Hier, gesungen vom Nürnberger Frauenchor, war ein Lied der Frauenband Schneewittchen aus Hamburg. Anna-Maria Rufer, die sich daran noch lebhaft erinnern kann, wie diese Musik die feministischen Aktionen begleitete, war Anfang der 1970er Jahre in Frankfurt in Kontakt mit der Frauenbewegung gekommen. Über Düsseldorf kam sie nach Nürnberg, wo sie seit 1977 lebt und noch heute feministische Akzente setzt. Prägend dafür, dass sie was kapiert hatte, wie sie sich ausdrückte, war die aus der 68er-Bewegung kommende Erkenntnis: Das Private ist politisch.
Der Satz hat mich schon sehr beeinflusst. Parallel mit dem Satz: Mein Bauch gehört mir. Die beiden Sätze haben für mich zusammengehört.
Nach dem juristischen Erfolg von Elisabeth Selbert 1949, den Grundsatz der Geschlechtergleichberechtigung in die Verfassung aufzunehmen, traten frauenpolitische Forderungen erst wieder mit der autonomen Frauenbewegung der 1970er Jahre in die Öffentlichkeit. Eine neue Frauengeneration ließ sich Einschränkungen, denen noch ihre Mütter ausgesetzt waren, nicht mehr gefallen. Nun erfolgte eine absolute Aufbruchstimmung. Doch wie kam es dazu?
Den Anstoß zu weitergehenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen gab Ende der 1960er Jahre die APO, die außerparlamentarische Opposition, angeführt von dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, kurz SDS. Diese Studentenbewegung brachte Ende der 60er Jahre Themen wie die unzulängliche Vergangenheitsbewältigung, die atomare Aufrüstung, Angriffe auf die Pressefreiheit, den Protest gegen die Notstandsgesetze sowie den Krieg in Vietnam in die Öffentlichkeit.
Was man nicht unterschätzen darf, ist die Wirkung des Vietnamkrieges.
Ja, also das ging von Berlin aus, Rudi Dutschke und so weiter.
Unglaublich brutaler Krieg. Wir haben das auch sehr verfolgt. Mhm. Und das war so überhaupt nicht.
Da hat auch das Fernsehen noch einigermaßen drüber berichtet.
Warum
also
die
auch
USA
die ganze Brutalität dargestellt.
Das Land, da sind ja wesentlich mehr Bomben gefallen als im ganzen Zweiten Weltkrieg und sowas.
Ja.
Das sind Unmengen. Und
dann die Entlaubung, diese Napalm-Geschichte.
Also das hat einen innerlich auch fertig gemacht. Mhm. Und dass man sich gefragt hat, wie ist sowas möglich?
Manfred und Ulrike Halbe-Bauer, zu Zeiten der 68er-Bewegung selbst noch im Studium und folglich aktiv involviert in die Protestbewegung, wurden schließlich beide in Zeiten drohender Berufsverbote Lehrkräfte. Ulrike Halbe-Bauer, einst Geschichtslehrerin, ist heute Autorin historischer Romane. Aktuell schreibt sie über eben jene entscheidende Epoche der Protestbewegung in den 60er Jahren, die die Republik, wenn auch nicht umkrempelte, so doch entscheidend prägte.
Der Protest gegen den Krieg der USA in Vietnam gab den jungen Menschen die Gelegenheit, die Gräuel des Krieges und machtpolitische Hintergründe zum öffentlichen Thema zu machen. Die moralische Empörung gegen den Vietnamkrieg war für viele der Auslöser für ihre Politisierung. Auch die SDS-Aktivistin Susanne Schunter-Klemann nannte den Vietnamkrieg als Auslöser für ihre Politisierung und als Folge ihres Einsatzes gegen den Krieg erlebte auch sie gesellschaftliche Diskriminierung, was sie jedoch nur bestärkte.
Ich würde sagen, dass es gar kein selbstgewählter Prozess war, sondern dass man schrittweise zu dem wurde, wozu sie einen machten, nämlich zu einem Linksradikalen. Ich war eigentlich ein ganz liebes Mädchen damals, aber als ich irgendwann mal feststellte, ich bin ja schon eine Verfassungsfeindin, nur weil ich bestimmte Dinge ausspreche, die ich als unerträglich empfinde, war das für mich eine ganz einschneidende Erkenntnis.
Das Schweigen der Elterngeneration und die mangelnde Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der bundesdeutschen Gesellschaft sowie die Verstrickung vieler bedeutender Protagonisten, Juristen, Ärzte und Politiker in das NS-System und seine Verbrechen beschäftigte die junge Generation, Frauen wie Männer gleichermaßen.
Dann war 1966, kam die Große Koalition, wo sich viele aufgeregt haben, dass also da schon die Demokratie mehr oder weniger beschädigt würde durch diese Sache. Aber dann wurde der Kiesinger, wurde ja Kanzler dann. Und da, das ging dann schon ziemlich hoch.
Nazi Kiesinger!
Genau wie Manfred, Partner von Ulrike Halbe-Bauer, es hier schilderte, so erschreckte diese politische Entwicklung auch die spätere Malerin und APO-Aktivistin Sarah Haffner, damals 26 Jahre alt.
Man muss sich das heute vorstellen. Da bildete sich unter Kiesinger, einem Ex-Nazi, eine große Koalition mit dem ehemaligen politischen Emigranten Willy Brandt als Außenminister. Gleichzeitig erstarkte die NPD und bekam in einigen Bundesländern über 10%. Das war erschütternd. Es gab kaum noch eine Opposition im Parlament und so entstand stattdessen die außerparlamentarische Opposition.
Insbesondere ein Ereignis war es, das heute als Auslöser für das Erstarken und die Radikalisierung der Studentenbewegung gilt, weil es eine zutiefst schockierende Erfahrung für die jungen Protestierenden war. Die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf den jungen Studenten Benno Ohnesorg bei der Antischar-Demonstration vom 2. Juni 1967 in Berlin. Diese Demo hatten die Studierenden aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen und Folter im Iran und gegen die stillschweigende Akzeptanz durch die Bundesregierung organisiert.
In Sprechchören rufen die Studenten nieder mit dem Schar. Sie halten ihre Schilder nach oben, auf denen zu lesen steht, keine Diktatoren als Gäste einer freien Stadt. Blutsauger, Mörder raus, Mörder nicht in eine freie Stadt. Gebt die politischen Gefangenen frei.
Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte.
Die ehemalige Aktivistin der Studentenbewegung, heutige Filmemacherin Elsa Rasbach, befand sich mitten in der Demo.
Zu der Zeit war ich bereits fasziniert von den rebellischen Studenten an der Freien Universität. Und dann kam diese Demo am 2. Juni 1967. Ich weiß noch, dass ich ziemlich spät kam und ich erinnere mich an Leute, die Rauchbomben warfen. Man hatte das Gefühl, dass vielleicht etwas passiert. Ich war genau an der Stelle, wo die Polizei ziemlich heftig auf uns draufgehauen hat. Durch die Schläge von Polizisten hatte ich regelrechte Blutergüsse. In dieser Zeit trug ich noch nette, weite Röckchen. Plötzlich lag ich auf dem Boden, um mich herum lauter zerbrochene Brillen. Es war ein großer Schock. Wir mussten wegrennen und hatten das Gefühl, wirklich in Gefahr zu sein. Dann hörten wir, dass ein Student erschossen worden war.
Zunächst verbreitete die Polizei über Lautsprecher, Studenten hätten einen Kommilitonen erschossen. Doch per Mundpropaganda hatten die beteiligten Demonstrantinnen und Demonstranten bereits erfahren, dass der Schuss von einem Polizisten abgefeuert worden war. In Panik flüchteten sich die Studierenden nun in Lokale. Dagmar Pschritulla, Mitbegründerin der Kommune 1, schildert dies folgendermaßen.
Es war ja klar, dass das die Aufforderung zur Lynchjustiz war gegenüber allen Demonstranten, die noch auf dem Kudamm unterwegs waren. Ganz schlimm habe ich vor allem die Taxifahrer erlebt, die verletzte Studenten aufgelesen haben, nicht etwa, um sie in Sicherheit oder ins Krankenhaus zu bringen, sondern um sie direkt bei der Polizei abzuliefern. Mir wurde zum ersten Mal bewusst, dass ich mit derart schwerwiegenden Folgen, wie sie bei dieser Demonstration entstanden waren, auf Dauer nicht umgehen konnte und auch nicht wollte. Vorher war mir einfach nicht so klar gewesen, dass es auch Tote geben könnte. Mir wurde aber auch zum ersten Mal bewusst, wozu die Staatsmacht fähig ist.
Die Briefe, die der SDS in der Folge aus der Bevölkerung erhielt, sprechen beredt von der inneren Haltung ihrer anonymen Schreiber.
Tod der roten Studentenpest. Hier fehlt ein Innenminister wie Hermann Göring, der mit den Ganoven aus dem Scheunenviertel spielend fertig wurde.
Nur ein Student erschossen? Das ist viel zu wenig.
Ungeziefer muss man mit Benzin begießen und anzünden. Die rote Studentenpest soll doch rübergehen. Durch den Ofen jagen das ganze Pack.
Der SDS wurde nach der Demonstration vom 2. Juni 1967 und dem Mord an Benno Ohnesorg zu einem zentralen Sammelbecken für die Rebellion und zwar auch für Nichtstudierende, auch für Hausfrauen, für berufstätige und nicht berufstätige Mütter.
1968 zählte der SDS ca. 2500 Mitglieder, darunter viele Frauen. Für die politische Sozialisation der Studentinnen und ihr Engagement spielte dieser Sozialistische Deutsche Studentenbund eine wichtige Rolle. Zwar waren die Männer in der Mehrzahl, dennoch fanden Frauen hier ein politisches und öffentliches Aktionsfeld vor, das in der restlichen Gesellschaft nicht vorhanden war. Nicht in den Gewerkschaften oder Parteien, nicht in der Kirche, nicht in den Parlamenten und schon gar nicht in der Regierung.
So war der SDS zwar einerseits ein Spiegel der patriarchalen Gesellschaft, doch andererseits egalitärer als das gesamte politische Umfeld.
So die Historikerin und Journalistin Ute Ketzel, die mit zahlreichen 68erinnen Interviews geführt hat. 2002 veröffentlichte sie diese Zeitzeugnisse unter dem Titel Porträt einer rebellischen Frauengeneration, aus dem wir hier häufig zitieren. Die SDS-Aktivistin Susanne Schunter-Klemann ist eine der Interviewpartnerinnen gewesen.
Es war ein sehr aufwühlender und aufregender Lernprozess, weil man oft am Rande der Legalität agierte. Im SDS zu sein war gefährlich und es gehörte schon etwas Mut dazu, sich dazu zu bekennen. Denn der SDS galt als anrüchig, weil er aus der SPD rausgeschmissen worden war. Außerdem war eine unglaublich antikommunistische Stimmung in der Bevölkerung, besonders in Berlin, und alles, was sich auch nur ansatzweise sozialistisch gebärdete und antikapitalistische Ziele verfolgte, wurde in einer Art und Weise angefeindet, wie man sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Spielten in den Anfängen der außerparlamentarischen Opposition feministische Überlegungen noch keine Rolle, eröffnete doch die Tatsache, dass mit der Studentenbewegung eine Rebellion gegen Autoritäten im Allgemeinen verfolgt wurde, den beteiligten Frauen in SDS und APO den Blick auf die eigenen Abhängigkeiten und Grenzen, die Gesellschaft und die konservativen Geschlechterverhältnisse ihnen aufzwangen.
Zunächst jedoch blieben viele Frauen unscheinbar, weil der Großteil der Protagonistinnen sich nicht traute, in der Öffentlichkeit das Wort zu ergreifen oder aktiv mitzudiskutieren. Frauensolidarität oder Frauenunterdrückung waren keine Themen. Das feministische Bewusstsein musste erst noch entstehen. Dazu Sarah Hafner.
Das änderte sich aber mit einem Erlebnis Anfang 1968 beim Vietnamkongress. Ich hatte die englische Korrespondenz übernommen und da kam einer dieser bärtigen Genossen zu mir und sagte, schreib dies, das und jenes an die italienische Sozialistische Partei. Ich schrieb also brav und revolutionär und eifrig. Zwei Tage später stand der Mensch schon wieder vor der Tür und sagte, wir haben etwas vergessen, kannst du nochmal schreiben? Ich schrieb nochmal. Eine Woche später steht dieser Typ wieder auf der Matte und sagt, wir haben den Plan umgestellt, schreib nochmal. Da sagte ich, jetzt leck mich am Arsch und schreib's doch selber. Darauf erwiderte er, ich kann aber kein Englisch. In dem Moment ist mir unglaublich viel aufgegangen. Durch diesen Typen, der ankommt und rumkommandiert, aber nicht in der Lage ist, das, was er von mir will, selbst zu machen.
Letztendlich waren wohl die Frauen der revolutionärste Teil dieser nur etwas revolutionären Bewegung, so Sarah Haffner. Denn sie beabsichtigten nicht nur, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu revolutionieren, sondern auch sich selbst. Das heißt, im eigentlichen Sinne begannen sie mit einer Revolte innerhalb der Revolte. Vor allem begannen sie, die angestammte Bestimmung und Rolle verändern zu wollen, die die traditionelle Gesellschaft und auch viele der eigenen Genossen für sie vorsahen.
Der Beginn der neuen Frauenbewegung wird oft mit der Rede von Helge Sander datiert, der sogenannten Tomatenrede. Sie hielt diese Rede im September 1968 als Delegierte des Westberliner Aktionsrates zur Befreiung der Frau auf der 23. Konferenz des SDS in Frankfurt am Main. Dieser im Januar 1968 gegründete Aktionsrat kann als Vorläufer der neuen Frauenbewegung angesehen werden.
Helge Sander schildert die Erfahrungen in dem Aktionsrat folgendermaßen.
Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie aufregend dieser Prozess auch intellektuell war. Wir hatten das große Bedürfnis, die Grundlagen der Frauenunterdrückung auch theoretisch zu erfassen. Dabei waren die wohl hervorstechendsten Empfindungen Neugierde und Erkenntnislust. Niemand hat sich als Opfer gefühlt bei der Analyse von Unterdrückung. Es war eine intellektuelle Anstrengung, die endlich Erklärungen lieferte für bestimmte Erfahrungen und darum förderte sie die Aktivität und die Befriedigung. Darum gab es das Wort Opfer bei uns nicht, das heutzutage den Frauen oft nachträglich aus Unkenntnis der damaligen Situation untergeschoben wird.
Der Tomatenrede von Helge Sander waren intensive Diskussionen und Überlegungen der Aktivistinnen vorausgegangen. In ihrer Rede warf Helge Sander den männlichen Mitgliedern des SDS vor, sie würden sich nicht mit der spezifischen Unterdrückungssituation der Frauen befassen, sondern dieses Thema vielmehr tabuisieren und es zu einem Privatproblem der Frauen abstempeln.
Wir können die gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen nicht individuell lösen. Wir können damit nicht auf Zeiten nach der Revolution warten, da eine nur politisch-ökonomische Revolution die Verdrängung des Privatlebens nicht aufhebt, was in allen sozialistischen Ländern bewiesen ist.
Helge Sander stellte die herrschenden Geschlechterverhältnisse im Alltag in den Fokus ihrer Rede und problematisierte die damit verbundenen Machtverhältnisse. In einer vorangegangenen Resolution hatte der Aktionsrat zur Befreiung der Frau bereits das Diktum »Das Private ist politisch« auf die Tagesordnung gesetzt. Damit gemeint war, so die Formulierung in der Resolution Artikel 6,
»Dies impliziert nicht die Politisierung des Privatlebens, sondern die Aufhebung der bürgerlichen Trennung von Privatleben und gesellschaftlichem Leben. Es gilt, die Unterdrückung im Privatleben nicht als Private zu begreifen«, sondern als politisch-ökonomisch Bedingte. Es gilt, Privatleben qualitativ zu verändern und die Veränderung als politische Aktion zu verstehen. Dieser kulturrevolutionäre Akt ist ein Teil des Klassenkampfes.
Helge Sander erkannte, dass auch Männer stereotypen Zuschreibungen ausgesetzt waren und entwarf die Vision eines Geschlechterverhältnisses jenseits von Machtstrukturen, wenn sie sagt,
wir streben Lebensbedingungen an, die das Konkurrenzverhältnis zwischen Mann und Frau aufheben. Dies geht nur durch Umwandlung der Produktionsverhältnisse und damit der Machtverhältnisse, um eine demokratische Gesellschaft zu schaffen. Da die anfänglichen Bemühungen, die wir machten, diese Konflikte mit dem SDS und innerhalb des SDS anzugehen, scheiterten, haben wir uns zurückgezogen und alleine gearbeitet. Als wir vor einem halben Jahr mit der Arbeit anfingen, reagierten die meisten Genossen mit Spott, mit Diffamierungen oder Verdrängungen, das heißt mit Schweigen. Heute nehmen sie uns übel, dass wir uns zurückgezogen haben und versuchen uns zu beweisen, dass wir überhaupt ganz falsche Theorien haben. Sie versuchen uns unterzujubeln, dass wir behaupten, wir könnten uns auch alleine emanzipieren ohne die Männer und all den Schwachsinn, den wir nie verbreitet haben. Sie pochen darauf, dass auch sie unterdrückt sind, was wir ja wissen. Wir sehen es nur nicht mehr länger ein, dass wir ihre Unterdrückung, mit der sie uns unterdrücken, weiter wehrlos hinnehmen sollen. Eben weil wir der Meinung sind, dass eine Emanzipation nur gesamtgesellschaftlich möglich ist, sind wir ja hier. Wir müssen hier nämlich mal feststellen, dass an der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind und finden es nicht unbescheiden, dass wir die sich daraus ergebenden Ansprüche auch einmal anmelden und fordern, dass sie berücksichtigt werden.
Der Rednerin ging es nicht um eine platte Polarisierung zwischen Frauen und Männern. Es war keine Kampfansage linker Frauen gegen linke Männer, wie dies oft kolportiert wird, sondern hier wurden männliche Verhaltensweisen in Frage gestellt und es wurde Kritik an männlicher Autorität geübt, was etwas anderes ist, als Männer anzugreifen. Es wurde die Frage aufgeworfen, was als politisch relevant angesehen wurde, was öffentlich thematisiert und diskutiert werden konnte und was nicht. Damit wurde die Kommunikation innerhalb linker Zusammenhänge zum Politikum, wer wann das Wort ergreifen durfte und sollte, wer zuhörte. Insofern wurde dem Politikverständnis des SDS widersprochen, der an einer Trennung von privatem und politischem Leben festhielt. Sander endete ihre Rede mit der vielbeklatschten Behauptung:
Sollte dem SDS der Sprung nach vorn zu dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen, was eine ungeheure Energieverschwendung bedeuten würde, denn wir würden diesen Machtkampf gewinnen, da wir historisch im Recht sind.
Keiner der anwesenden Männer nahm trotz einer expliziten Aufforderung Bezug oder Stellung zum Gesagten. Stattdessen sprach der nächste Redner seelenruhig seinen Text, ohne Sander überhaupt zu erwähnen. Aus Protest nahm daraufhin die Studentin Sigrid Rüger Tomaten aus ihrer Einkaufstasche und bewarf den Redner sowie den Vorstand des SDS mit Tomaten.
Noch am selben Tag gründeten die Frauen sogenannte Weiberräte als Fortführung des Aktionsrates und verfassten Resolutionen, in denen sie das frauendiskriminierende Verhalten der SDS-Männer thematisierten. Es folgten nun spektakuläre, öffentlichkeitswirksame Aktionen, so zum Beispiel die sogenannte Busenaktion, während der Gerichtsverhandlung gegen die Studentin Ursula Seppel in Hamburg. Es war der erste Prozess gegen eine an den Studentenprotesten beteiligte Frau.
Ursula Seppel war wegen Hausfriedensbruch angeklagt worden. Man warf ihr vor, sie habe eine andere Gerichtsverhandlung gestört, in der ein Genosse angeklagt worden war. Aus Protest gegenüber diesem Prozess gegen Ursula Seppel entblößten Hamburger Studentinnen aus der Projektgruppe Emanzipation des SDS im Gerichtssaal ihre Brust und sangen die Ballade von den asexuellen Richtern.
Meine Herren, heute sehen Sie uns nackt hier stehen und wir zeigen unsere Brüste für jeden. Ihr haltet euch bei Tage an die Bibel und streichelt lüstern höchstens mal das BGB. Es stinkt in diesem Staat. Für uns gibt's Knast. Für euch heißt es Moral.
Mit dieser Aktion wollten die Studentinnen die Befangenheit der Richter bloßlegen. Sie machten dadurch die rein männliche Besetzung der Gerichte sichtbar und verlangten eine Politisierung der Verhandlung. Das Hamburger Abendblatt bezeichnete die Aktion als Striptease. Der politische Hintergrund des Happenings blieb unbeleuchtet.
Einen weiteren Eklat provozierten die Aktivistinnen des Frankfurter Weiberrats mit ihrem sogenannten Schwänzeflugblatt, in dem sie sich selbstironisch als frustriert und penisneidig bezeichneten.
Oder liegt das daran, dass da das empirische Material fehlt?
Es handelte sich um eine Karikatur mit Trophäen abgeschnittener männlicher Glieder, die mit den Namen namhafter linker Genossen des SDS und der Kommune 1 versehen waren. darunter eine liegende nackte Frau in der Position einer Venus mit dem Beil in der Hand. Die Losung:
Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen.
Das Flugblatt wurde auf der 24. Delegiertenkonferenz des SDS im November 1968 verteilt. Was die differenzierte und politische Rede von Helke Sander trotz expliziter Aufforderung nicht geschafft hatte, machte dieses satirisch zu verstehende Flugblatt möglich. Beredte Reaktionen von Seiten der betroffenen Genossen.
Bei den arbeitenden Frauen ist nicht so sehr das Problem der Emanzipation in der Familie oder innerhalb einer Gruppierung, sondern da ist eher das Problem der Emanzipation innerhalb der Fabrik. Und da sollen die Frauen doch mal hier konkret was dazu sagen und nicht hier diese antiautoritäre Geste, die im Grunde genommen kleinbürgerlich ist und uns überhaupt nicht weiterführt.
Also Genossen, mein Schwanz soll auch abgehackt werden. Und ich finde das also eine ziemliche Schweinerei von den Frauen, dass sie hier ein Aufhänger... Also, und statt meinen Schwanz abpacken zu lassen, möchte ich ihn natürlich lieber in die Scheiden der Genossinnen stecken. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Aber das selbst ist eine Frage der Produktion und wir haben das materialistisch zu analysieren.
Hintergrundfolie für diese Aktion war die sogenannte sexuelle Revolution, die von den Frauen als durchaus zwiespältig erfahren wurde. Zwar erlebten tatsächlich auch viele Frauen eine Befreiung, indem ihnen erstmals eine eigene sexuelle Lust zugestanden wurde und sie auch wechselnde Sexualpartner haben durften, dennoch blieb das Ganze in den Grenzen traditioneller und vor allem auch in heterosexuellen Geschlechterbeziehungen stecken. Mit der Möglichkeit, seit Einführung der Pille 1961 Sex ohne Folgen zu haben, kam es zu einer neuen Form der Bevormundung.
Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
Die Impulse, die schließlich in der neuen Frauenbewegung mündeten, die wiederum für das Zusammenleben in der hiesigen Gesellschaft so ausschlaggebend waren, sind ohne Zweifel von der 68er-Bewegung ausgegangen. Die Reduzierung der 68erinnen auf Minirock tragendes, schmückendes Beiwerk ist zu kurz gegriffen und wird der Beteiligung der Frauen an dem Aufbruch nicht gerecht. Zeitgenössische Fotos belegen, dass Frauen bei den Auseinandersetzungen auf der Straße beteiligt waren und keineswegs von der Polizei geschont wurden.
Wir waren Akteurinnen und nicht etwa die Anhängsel von irgendwelchen Revolutionären oder gar die Bräute der Revolte,
sagte Susanne Schunter-Klemann, damals Hochschulreferentin im SDS.
Die 68er, das waren nicht die wenigen medial inszenierten männlichen Idole, der Revolutionär oder der theoretische Vordenker. Die 68er waren erstmals in der bundesdeutschen Geschichte eine Generation, die Frauen wie Männer gleichermaßen erfasste und in das politische Geschehen rückte. Insbesondere von den Aktivistinnen sind weiterführende, lebensverändernde Entwicklungen ausgegangen. Wie Elsa Rasbach es formulierte:
Wenn man betrachtet, was die 68er-Bewegung im Westen langfristig bewirkt hat, sind historisch gesehen die Errungenschaften der Frauen fast am wichtigsten.
Komm, lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst doch selber wählen, nur langsam keine hast. Unter Entlasse, ja, da liegt der Stand. Komm, reiß auch du ein paar Steine aus dem Sand.
Es sprachen Hilal Babus, Martina Fries, Uli Rödel, Inge Hammer, Vivien Wendler und Barkin Glasen.
Zieh die Schuhe aus, die schon so lang nicht drücken, lieber barfuß rauf, aber nicht auf ihren Krücken. Unter Entlasse, ja, da liegt der Strand. Komm, reiß auf du ein paar Steine aus dem Sand.
Mit Musik von Jared C. Bello, David Chestai, Jason Shaw und Forget the Way.
Dreh dich und tanz, damit sie dich nicht packen, verscheuch sie ganz mit deinem lauten Lachen. Unter dem Pflaster, ja, da liegt der Strand. Komm, reiß auf du ein paar Steine aus dem.
Besonderen Dank an den Nürnberger Frauenchor für den wunderschönen Cover des Liedes von Schneewittchen.
Ist deine Fantasie.
wirf die Ketten weg und schmeiß sie gegen die, die mit ihrer Macht deine Kräfte brechen wollen.